Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Mit Hans-Christoph Berndt hat die AfD-Fraktion in Brandenburg heute einen, Zitat, ausgewiesenen Rechtsextremisten zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Als solchen bezeichnet ihn zumindest der Brandenburger Verfassungsschutz. Begleitet wurde die Wahl auch von Protestaktionen. Aktuelle Informationen aus Potsdam erhalten wir gleich von unserem Korrespondenten. Der Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf ist derzeit umkämpftes Gebiet in der Berliner SPD. Sowohl Staatssekretärin Sausan Cebli als auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller wollen hier zur kommenden Bundestagswahl als Direktkandidat bzw. Kandidatin für ihre Partei antreten. Für Müller geht es um seine politische Karriere, denn den Landesvorsitz will er diesen Sonntag an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey abgeben. Über den innerparteilichen Wahlkampf berichten wir später. Und es könnte eine traurige Karnevalssaison für die Kölner Jecken werden. NRW hat bereits den Straßenkarneval abgesagt. Gerade gibt die Stadt Köln bekannt, wie der 11.11., also der Karnevalsauftakt, gefeiert wird. Oder eben auch nicht. Wir sprechen am Ende der Sendung mit unserer Korrespondentin. Es war ein Faustschlag mit Folgen für Andreas Kalbitz. Nachdem Kalbitz Dennis Holoch, den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg, zur Begrüßung geboxt hat und dabei wohl etwas heftig gewesen ist, wurde dieser mit einem Milzriss im Krankenhaus behandelt. Den Fraktionsvorsitz gab Kalbitz daraufhin ab. Sein Posten blieb bis heute unbesetzt. Nun hat die Fraktion über Kalbitz Nachfolge entschieden. Hans-Christoph Berndt, Chef des vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuften Vereins Zukunft Heimat, hat sich gegen Dennis Holoch und Birgit Bessin, Vizechefin des AfD-Landesverbands, durchgesetzt. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet für uns vor Ort. Herr Richter, der Verfassungsschutz in Brandenburg nennt Hans-Christoph Berndt einen, ich zitiere, ausgewiesenen Rechtsextremisten. Was ist noch bekannt über ihn?
Naja, Hans-Christoph Berndt ist sowas wie der Rechtsintellektuelle in der Fraktion. Andere nennen ihn einen Demagogen, einen Scharfmacher. Der 64-Jährige ist ein strikter Gegner der Schutzmaßnahmen, also der Corona-Schutzmaßnahmen. Er wettert lautstark gegen die Maske, nennt es ein Symbol der Unterdrückung. Und Hans-Christoph Berndt ist auch ein Vertreter des sogenannten völkischen, mittlerweile aufgelösten Flügels, auch wenn er nie die Erfurter Erklärung unterschrieben hat. Er ist ein Organisator dieser Anti-Corona-Demonstration auch beispielsweise in Cottbus. Dort sammeln sich dann auch Neonazis sowie Anhänger der Rechtsrock- und Kampfsportszene. Eine Studie des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam bescheinigt ihm auch ein konsistentes Weltbild eines fundamentalen Nationalismus. Und er ist ein Netzwerker mit Verbindung zu den neuen Rechten wie 1%, Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek oder Kompakt von Jürgen Elsässer sind auch alles Institutionen, die beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Und wie gesagt, Sie haben es so gesagt, beim Brandenburger Verfassungsschutz selbst wird ja Berndt als erwiesener Rechtsextremist geführt. Und Berndt ist der Vereinsvorsitzende des Vereins Zukunft Heimat. Das ist eine Brandenburger Vereinigung, die mit asylkritischen und flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen erstmals 2015 auf sich aufmerksam gemacht hat und durch harsche Reden bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Also Berndt tritt hiermit, kann man sagen, ganz klar in die Fußstapfen von Andreas Kalbitz.
Wie konnte er sich heute durchsetzen?
Er konnte sich durchsetzen mit 11-7 Stimmen. Also 11 Stimmen haben für ihn gestimmt, 7 für Dennis Holoch, den parlamentarischen Geschäftsführer. Vorher ist Birgit Bessin, die stellvertretende Fraktionschefin, schon ausgeschieden. Also in der Fraktion möchte man da nicht so viel zu sagen. Man sagt nur, man steht jetzt geschlossen hinter Hans-Christoph Berndt und will jetzt wirklich, man sagt, so heißt es dann wörtlich, man sei die einzige Alternative und das möchte man jetzt noch verschärfen. Noch stärker und noch pointierter in den Landtag bringen.
Sie haben es gesagt, Berndt tritt in die Fußstapfen von Andreas Kalbitz. Was bedeutet diese Wahl für den politischen Kurs der AfD Brandenburg?
Na, Bernd, wie auch die anderen Bewerber, was muss man dazu auch sagen, gehören zum System Kalbitz, entstammen alle, wie gesagt, dem Flügel. Also es wird keinen Kurswechsel geben. Also Bernd sieht ja die AfD auch als eine Art Fundamentalopposition, als eine Bewegung der Straße. Also wer jetzt glaubt, dass die AfD in eine Richtung Mitte, also in eine Richtung eines wirtschaftsliberalen Kurses einschwenkt, der wird enttäuscht werden. Letztlich muss man auch sagen, dass die Personalauseinandersetzung in der AfD gerade in den ostdeutschen Landesverbänden, also auch in Brandenburg, die Partei immer weiter nach rechts gerückt haben. Und es ist natürlich auch eine Kampfansage an den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Bis heute findet man ja in Brandenburg den Rauswurf von Kalbitz völlig falsch, fordert immer noch einen Bundesparteitag, um die Personalie in der gesamten Partei zu klären. Also diese Wahl zeigt, dass die Flügelkämpfe in der AfD jetzt sich demnächst auf Bundesebene zum Beispiel auch weiter verschärfen werden.
Die Wahl heute wurde auch von der Protestaktion Flügel statt Flügel begleitet. Wie kann ich mir die Begleitumstände rund um die Wahl vorstellen?
Vor dem Landtag wurde eine Bühne aufgebaut, darauf stand ein Flügel und das Ganze hieß ja auch Flügel statt rechtsextremer Flügel und gespielt hat dort dann der Pianist Igor Levit, der sich ja immer wieder pointiert äußert, wenn es um die AfD geht. Das Ganze stand, wie gesagt, unter dem Motto Flügel statt rechtsextreme Flügel, deswegen hat er dort gespielt und man wollte sich sozusagen auch positionieren und sagen, dass das vollkommen falsch ist, was hier passiert. Ich habe mit Igor Levit dann auch noch gesprochen, der hat gesagt, er möchte ein Nachdenken animieren und er will Stärke der wenigen, die Stärke der wenigen, so sagte er, ist die Schwäche von vielen und er will jetzt die wenigen bestärken. Dabei war auch noch Tobias Krumbiegel von den Prinzen und er hat auch gesagt, die Demokratie müsse jetzt endlich mal steil gehen, so hat er es gesagt. Also es sei befremdlich, was für ein Tonfall herrscht. Es beunruhigt ihn der Rassismus, der Antisemitismus und von daher hat er sich da auch positioniert und ist da auch unter anderem auch aufgetreten, neben noch anderen, also zum Beispiel Schauspielern des Hans-Otto-Theaters, die dort Gedichte vorgetragen haben.
Also Sebastian Krumbiegel von den Prinzen war auch dabei. Hans-Christoph Berndt ist neuer AfD-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag. Aus Potsdam berichtete für uns Christoph Richter. Vielen Dank. Wer tritt für die SPD im Berliner Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf bei der kommenden Bundestagswahl an? Es ist ein Duell besetzt mit prominenten Namen. Auf der einen Seite Sausan Cepli, ehemals stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes, heute Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei. Auf der anderen Seite ihr Chef, der regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller. Die eine sorgt auf den sozialen Medien immer wieder für Furore und ist oft Ziel rechter, sexistischer Hetze. Der andere sieht bei einer Nichtwahl dem Ende seiner politischen Karriere entgegen. Über einen ungewöhnlichen innerparteilichen Wahlkampf berichtet Claudia van Laak.
Sausan Cebli gegen Michael Müller. Eine 42-jährige Muslima mit Glamour-Faktor, Tochter von palästinensischen Einwanderern, tritt gegen einen 55-Jährigen an, dem Äußerlichkeiten verhasst sind und der durch und durch auf Sachpolitik setzt. Dazu kommt, er ist ihr Chef in der Berliner Senatskanzlei. Der Ton ist gesetzt, hier beim Comedian Kurt Krömer im RBB.
So, und Sie wollen jetzt im Bundestag und treten ausgerechnet gegen den Polititan Michael Müller im Wahlkreis Charlottenburg und Wilmersdorf. Was soll das denn?
Nicht ich trete gegen ihn an. Eigentlich tritt er gegen mich an.
Michael Müller hat schon vor längerer Zeit seinen Abschied aus der Landespolitik verkündet. Ende der Woche wird er den Vorsitz der Landes-SPD an Franziska Giffey abgeben. Müller will in den Bundestag. Doch sein Heimatkreisverband Tempelhof-Schöneberg möchte nicht ihn als Direktkandidaten, sondern Juso-Chef Kevin Kühnert. So kam die Idee auf Charlottenburg-Wilmersdorf. Bis Mittwoch müssen sich die 2500 Genossinnen und Genossen nun entscheiden. Cebli oder Müller. Der noch SPD-Landesvorsitzende versucht, dies als ganz normalen politischen Vorgang darzustellen.
Ja, es ist demokratisch, dass mehrere Kandidatinnen und Kandidaten sich für eine Position interessieren und das muss man dann auch aushalten und auch austragen, alle Beteiligten, das ist so.
Keine Hinterzimmerpolitik, keine Klüngelei vorab. Stattdessen ein parteiinterner Wahlkampf, den die beiden nicht unterschiedlicher führen könnten. Sausan Chebli sendet auf allen Kanälen. Auf ihrer Webseite werben Prominente wie der Schauspieler Sebastian Koch, der Musiker Marius Müller-Westernhagen oder der frühere Kulturstaatsminister Michael Naumann für sie. Chebli twittert, was das Zeug hält und lässt sich in Talkshows einladen.
Es geht darum, dass hoffentlich diese 2500 Mitglieder das hier mitkriegen. Und
das hier,
dann,
oder was?
Ja, dass sie dann so ja, überzeugt
hoffen sie,
sind.
Dass das jetzt ein Sprungbrett ist, dass sie jetzt...
Genau, und deswegen habe ich zugesagt.
Michael Müller geht nicht in die Öffentlichkeit. Er fährt eine andere Strategie. Zwangsläufig. Als regierender Bürgermeister und Chef der Ministerpräsidentenkonferenz hat er in Corona-Zeiten anderes zu tun, als einen innerparteilichen Wahlkampf zu führen. Dennoch, SPD-Landeschef wirbt in der Öffentlichkeit nicht selber für sich, er lässt das seine Anhänger machen.
Natürlich bringt er enorm viel Erfahrung mit. Also ich persönlich vertraue ihm auch in vielen Bereichen, weil ich weiß, okay, man kann sich auch darauf verlassen, dass er sich gut informiert und dass er auch liefert.
Ich finde ihn eigentlich ganz gut, halte ihn für ziemlich kenntnisreich. Ich finde auch die bisherige Politik der SPD in Berlin ziemlich gut. Das wird nur nicht genug dargestellt.
In einem offenen Brief haben sich verschiedene Wissenschaftsmanager und Hochschulpräsidenten für Michael Müller im Nebenamt Wissenschaftssenator stark gemacht. Auch die sozialdemokratische Basis meldet sich zu Wort. Die 26-jährige Politikwissenschaftlerin Marie Kersten setzt auf Verlässlichkeit und Kontinuität.
Für Michael Müller spricht für mich ganz klar, dass für mich Mieten und Wohnen ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und da hat er, glaube ich, bewiesen, dass er Ahnung hat und dass er auch viel auf den Weg gebracht hat für Berlin. Da vertraue ich Michael Müller voll und ganz, dass er dieses Thema auch auf Bundesebene voranbringen wird.
Wer von den beiden hat nun größere Chancen, dem bisherigen CDU-Bundestagsabgeordneten in Charlottenburg-Wilmersdorf das Direktmandat abzujagen? Müller, behaupten seine Anhänger, er sei im Gegensatz zu Chebli in der Lage, bei den konservativen Wählerstimmen zu fischen. Nein, ihre Kandidatur sei erfolgreicher, sagt Sausan Chebli. Als Frau und Migrantin spreche sie eben andere, neue Wählerschichten an.
Ich kann für die SPD inhaltlich, glaube ich, andere Schwerpunkte setzen. Ich erreiche nochmal andere Menschen, kann dazu beitragen, dass die SPD wieder zur neuen Stärke kommt.
Wer von den beiden gewinnt, wird morgen Abend feststehen. Tatsache ist, sollte Müller verlieren, ist das Ende seiner politischen Karriere so gut wie besiegelt.
Chebli oder Müller? Morgen entscheidet der SPD-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf, wer für ihn als Direktkandidat oder Kandidatin bei der Bundestagswahl antritt. Claudia van Laak berichtete. Auf den 11.11. fiebert man in Köln in normalen Jahren schon Monate vorher hin, denn dann beginnt die fünfte Jahreszeit. Doch die Pandemie geht auch an den Jecken nicht spurlos vorbei. So ist wenige Wochen vor dem Auftakt der Karnevalssaison noch nicht klar, wie und ob überhaupt gefeiert werden kann. Gestern hat in Köln das zuständige Festkomitee das traditionelle Dreigestirn vorgestellt. Mit einer Überraschung. Denn erstmals sollen die drei Männer zwei Sessionen lang im Amt bleiben. Diese und die nächste. Ein Zeichen dafür, wie die Verantwortlichen die kommende Karnevalssaison planen. Kleiner. Der Straßenkarneval ist bereits abgesagt. Weitere Details werden zur Stunde im Kölner Rathaus unter anderem von Oberbürgermeisterin Henriette Reker bekannt gegeben. Vivien Leue ist für uns dabei. Frau Leue, wird der 11.11. in Köln ein ganz normaler Werktag sein, so wie von Reker Anfang Oktober angekündigt?
Ja, ich bin gerade raus. Eben hat sie ihre Pressekonferenz beendet. Und nein, es wird nicht ein ganz normaler Werktag sein, weil es nämlich noch schärfere Beschränkungen geben wird als sonst schon. Also es wird kein Karneval stattfinden. Sie hat ganz dringend dazu aufgerufen, dass es keine Feiernden auf den Straßen geben soll. Und deswegen, ich sagte es eben, Beschränkungen bedeuten ein Alkoholverbot des Verkaufs und Verzehrs in der ganzen Stadt. Auch viele Gaststätten werden zumachen. Also Köln wird anders aussehen, auch als an normalen Werktagen am 11.11.
Und gibt es ansonsten Pläne, die heute verkündet wurden?
Ja, für den 11.11. hat sie tatsächlich die Oberbürgermeisterin und aber auch der Chef des Kölner Karnevals, der Festkomiteepräsident und auch der Chef des Ordnungsamtes, der hier eben noch zu Wort kam, gesagt, ruhige Feiern im kleinsten Familienkreise zu Hause, die seien natürlich möglich. Es wird aber zum Beispiel in der Innenstadt keine Dixi-Klos geben. Das heißt, selbst wenn, man muss sich einfach vorstellen, Zehntausende pilgern, muss man ja sagen, normalerweise für den 11.11. nach Köln, nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, auch aus vielen anderen Bundesländern. Für die wird es hier einfach nichts geben. Ich sagte es eben, geschlossene Gaststätten, keine Infrastruktur. Und die Kölner selbst können quasi mit Bruder, Schwester, bester Freundin feiern, aber mehr bitte nicht.
Und gibt es irgendwelche Alternativveranstaltungen?
Das jetzt erstmal nicht. Frau Reker, die Oberbürgermeister von Köln, hat auch darauf hingewiesen, dass sie Verschärfungen in den Corona-Maßnahmen erwartet. Morgen trifft sich ja die Bundeskanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Und insofern sagte sie auch, der Sitzungskarneval, der jetzt mit dem 11.11. beginnt, da werden dann bis zum Straßenkarneval im Februar tatsächlich hunderte Sitzungen in der ganzen Region abgehalten. Auch der wird bei weitem nicht so stattfinden können. Ob er ganz ausfällt oder ob es dann tatsächlich Alternativveranstaltungen geben kann, wir denken da vielleicht an größere Arenen, die dann nicht ganz so eng befüllt werden, das wird sich zeigen. Sie, also Henriette Reker, Kölns Oberbürgermeisterin, erwartet das aber nicht für die nächsten Wochen oder für den nächsten Monat, denn dafür sind die Zahlen auch in Köln, wir sind hier bei rund 150 Inzidenz, viel zu hoch.
Wie will die Stadt verhindern, dass die Menschen sich einfach privat treffen und Partys feiern?
Ja, das habe ich tatsächlich genau diese Frage eben auch den Chef des Ordnungsamtes gefragt. Und da wurde er etwas unsicher, weil es ist natürlich so, die Corona-Schutzverordnung, die hier in Nordrhein-Westfalen gilt, die hat nur Empfehlungen für den privaten Bereich. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, ist ja ein großer Verfechter zu sagen, privat muss privat bleiben. Also ich möchte da nicht in die Privaträume der Menschen mit hineinregieren. Er sagte, wenn es dann tatsächlich zu Partys kommen sollte in Wohnzimmern, die ausufernd sind, also stellen wir uns vor, 30 feiernde Jugendliche und das Ordnungsamt wird gerufen, dann wird er je nach Fall entscheiden oder seine Kollegen entscheiden müssen, wie sie vorgehen. Solche Partys werden dann wohl schon auch aufgelöst, aber letztlich ist es so, dass hier eine halbe, dreiviertel Stunde lang sehr stark an das Kölner Gewissen appelliert wurde, diese Partys sein zu lassen. Verhindern werden sie sich nicht lassen.
Könnten, wenn sie eben nicht verhindert werden können, könnte man dann mit Verschärfungen rechnen?
Ja, also es ist schon so, dass der Ordnungsamtschef eben auch sagte, wenn es zum Beispiel illegale Partys in Gastronomien geben wird. Also ich sagte es schon, viele werden schließen. Einige, die angesprochen wurden und auch gebeten wurden, ebenso zu schließen, haben sich noch nicht dazu entschieden. Wenn es in solchen Gaststätten dann tatsächlich zu einer Art Party kommen sollte, könne es auch Betriebsschließungen geben. Und diese Betriebsschließungen, wir haben es schon an den Wochenenden ein paar Mal erlebt, die sind dann nicht nur für den jeweiligen Abend, die dauern dann etwas länger, bis es dann auch ein Verwaltungsvorgang, bis das dann alles geklärt ist. Also insofern, es steht auch ein gewisses Risiko im Raum. Es bleibt trotzdem tatsächlich die Frage, wie wird damit umgegangen, wenn in den privaten Räumen solche Partys stattfinden, weil es da eben keine gesetzlichen Verbote gibt, sondern nur Handlungsempfehlungen. Und da wird dann der gesunde Menschenverstand einfach walten müssen, wenn es natürlich über eine Art Lärmstörung möglich ist, solche Partys aufzulösen, würde das Ordnungsamt da sofort vorangehen. Und ich sage mal so wie ich den Karneval im Rheinland in den letzten Jahren erlebt habe, geht der nicht leise. Also da wird auch das Ordnungsamt seine Wege finden, diese Partys zu verhindern, denke ich.
Wie Köln in der Pandemie die Karnevalssaison einläuten will, aktuelle Informationen von Vivien Leue, die Qualität der Telefonleitung bitten wir zu entschuldigen. Und damit endet Deutschland heute. Hier im Programm folgt gleich nach den Nachrichten Campus und Karriere. Eine neue Studie beschäftigt sich mit dem Thema Teilzeitstudium. Mehr dazu gleich in der Sendung mit meiner Kollegin Britta Mersch. Ich sage tschüss an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.